Ich möchte uns alle im Namen unseres Herrn und Heilandes begrüßen zu diesem besonderen Tag. Und wir sagen, wir sind zusammengekommen, das Erntedankfest zu feiern. Und ich denke, ich kann jetzt so sagen, es ist eine gute Tradition, dass wir hierher kommen und ja in gewisser Weise erwarten, dass gewisse Beiträge zu dem Thema kommen, die uns ja in das Thema hineinführen sollen, die uns erinnern sollen, was Gott Großes tagtäglich an uns auch tut. Und als ich so saß und die Beiträgen zuhörte, dachte ich, eigentlich können wir jetzt auch nach Hause gehen. In jedem Gedicht, in jedem Lied sind uns eigentlich tiefe Wahrheiten Gottes ans Herz gelegt worden. Und so vermag ich nichts Neues in dem Sinne zu bringen, als nur unsere Gedanken wieder auf das Danken auch zu lenken. Und wenn wir das Wort Erntedankfest auseinanderlegen, dann sind es ja drei Wörter. Einmal geht es doch um die Ernte. Und wenn wir uns um die Ernte Gedanken machen, so ist es, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied, ob wir persönlich etwas anpflanzen, ob wir Selbstversorger sind, ob wir tatsächlich diese Aussaat, die ihm früher gemacht wurde, so wirklich tagtäglich begleiten, dass wir uns darum Sorgen machen, so dass die Pflanzen die nötige Sonne bekommen, den nötigen Regen bekommen, und man erwartet doch so gerne auch die nötige Frucht. Und ich glaube, ich kann das mit Verlaub auch so sagen, dass die meisten unter uns damit das Frühjahr und den Sommer nicht verbracht haben. Es gibt einige wenige unter uns, die ja doch etwas anpflanzen und hier das Prinzip der Aussaat und der Ernte, ich sag mal persönlich, kennen. Und darum, glaube ich, einen ganz anderen Bezug haben zu alten anderen von uns, die wir es als für völlig selbstverständlich ansehen, dass wir ja jede Woche und vielleicht mehrmals in der Woche in ein Geschäft gehen können und einfach kaufen können, was wir für richtig halten. Ich bin mal vor einiger Zeit auf das Thema drauf gekommen, dass es gesund ist, eigentlich saisonales Gemüse zu essen, Früchte eben, ja, die eben frisch auch gepflückt werden und die dann sozusagen frisch auf den Tisch kommen sollen. Und ich weiß nicht, meine Lieben, wie es euch geht, aber als ich so nachdachte, was ist überhaupt, ja, das Gemüse oder die Frucht, die wirklich saisonal ist? So mit der einen oder anderen Sache hatte ich Schwierigkeiten, weil es in unseren Läden ja das ganze Jahr über da ist. Ich glaube, wir können das wirklich so nochmal auf den Punkt bringen, dass der Bauer, allgemein die Menschen, die mit der Landwirtschaft es zu tun haben, die haben einen ganz, ganz anderen Bezug zu ja, der Frucht und auch eben dann zu der Ernte. Wenn wir das zweite Wort nehmen, wir sind zusammengekommen zu einem Erntedankfest. So hat es, glaube ich, unser Auge schon erfreut, die Dekoration draußen oder auch hier. Es ist eine besondere Stimmung, aber ich glaube, dass ich doch sagen darf, ein Fest in dem Sinne wird vielleicht auch anders aussehen. Das heißt für uns, wir sind hierher gekommen und es ist wieder so etwas völlig Normales. Wir kommen, hören das Wort, hören die Beiträge und das ist auch diese Gewohnheit. Und jetzt der Gedanke, das dritte Wort, das Danken. Wie sieht es mit dem Danken aus? Ich glaube, wenn wir uns selber reflektieren, in welcher Zeit wir leben, was uns auch umgibt, so können wir sagen, dass mit dem zunehmenden Wohlstand die Dankbarkeit nicht im gleichen Maße gewachsen ist. Oder? Ich glaube, das können wir wirklich alle so auch zustimmen und auch beobachten. Ich habe mich persönlich erinnert, als wir vor über 3 Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind und ja, wie man diesen großen Unterschied eben auch hier ersehen durfte. Man ist in einer gewohnten Umgebung aufgewachsen, dann kommt man in ein neues Land und wo so viele Neuigkeiten einen konfrontiert haben. Eine andere Wohnung, anderes Mobiliar, andere Kleidung, anderes Auto. Etwas, was man bisher nicht hatte, hatte man jetzt. Also und ich habe persönlich noch als Jugendlicher, muss ich sagen, es mit Sicherheit nicht so wahrgenommen wie die Erwachsenen, möchte ich mal so behaupten. Und doch war es so etwas, es war schön. Es war etwas, wo man sich tatsächlich gefreut hat. Und ich glaube, dass besonders die Eltern, die Ältere unter uns, dass sie tatsächlich diese Dankbarkeit hatten. Dankbarkeit nicht nur bezüglich diesen äußeren Dingen, sondern auch, dass man eben auch drüben in dem Land, ja, in diesen Stubenversammlungen doch, ich sag mal, in gewisser Weise überwacht wurde und diesen Glauben doch nicht so frei ausleben konnte. Und aus manchen Gesprächen bringen die Geschwister es so zum Ausdruck, was für eine Freude, was für eine Dankbarkeit war das, hierher zu kommen und zu wissen, man wird von niemand beobachtet. Man darf sich frei, ganz frei auch versammeln. So, und jetzt vergehen, ich sag mal, 2 bis 3 Jahrzehnte und ich glaube, die Antwort kann sich jeder auch selber geben. Ist es für uns hier auch zu einer gewissen Normalität geworden? Das glaube ich, kann ich auch so sagen. Es ist, glaube ich, auch so. Das heißt, wir können eins beobachten, dass wir an all das Gute uns sehr schnell auch gewöhnen. Und für uns wird es irgendwann mal völlig normal. Und die Frage ist, stehen wir nicht in Gefahr, dass das Danken in gewisser Weise auf der Strecke bleibt? Ich habe doch das sowieso da. Wozu muss ich überhaupt noch danken? Mir ist eingefallen ein Sprichwort, das wir hier im Lande doch hier und da auch hören. Da heißt es so, nicht getadelt ist genug gelobt. Oder mehr im Schwäbischen ausgedrückt, nicht geschimpft ist genug gelobt. Eigentlich möchte man so viel doch zum Ausdruck bringen, zu viel Lob macht die Leute irgendwie eingebildet, vielleicht überheblich und ja, so wie die Schwaben vielleicht sind, etwas sparsam, so meint man, dass man auch an dem Loben, an dem Danken in gewisser Weise sparen könnte. Also all das, was man so hat, das nimmt man völlig selbstverständlich hin. Aber wehe, es läuft irgendwie in eine Richtung, die einem eben nicht so passt. Dann hat man eben Grund genug natürlich auch Kritik oder auch sonst wie etwas auch zu äußern. Wenn wir in unsere Gesellschaft reinschauen, dann ist meine Beobachtung, dass das Danken sich sehr auf, wie soll ich sagen, auf Höflichkeitsfloskeln beschränkt ist. Ist es nicht so bei uns auch in der Familie, dass wir den Kindern nahelegen in der Erziehung, wenn sie vom Tisch gehen, dass sie Danke sagen? Danke der Mutter fürs Kochen. Danke, wenn so manches auch in der Familie vielleicht gemacht wurde für die Kinder, dass sie einfach diese schöne Gewohnheit haben, Danke zu sagen. Und auch hier, glaube ich, ist es der völlig richtige Weg, dass wir den Kindern diese grundlegende Sachen des Lebens beibringen, dass wir Danke sagen. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass wir, wenn wir ja vielleicht auf der Arbeit sind, mit anderen Menschen zu tun haben, dass wir auch hier ja den Menschen diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Und wie schön, und es wurde schon in einem Gedicht auch zum Ausdruck gebracht, wie wohltuend empfinden wir es, eigentlich mit dankbaren Menschen zusammen zu sein. Mit Menschen, die nicht bei jeder Kleinigkeit in gewissen Pessimismus, in eine Kritik auch übergehen, sondern Menschen, die dankbar sind. Dankbar können wir auch so sagen, das ist eigentlich eine Herzensstellung. Und da möchte ich jetzt auch übergehen von diesem Gedanken, dass wir in gewisser Weise nur oberflächlich Danke sagen, was schon eigentlich sehr, sehr gut ist. Eine gute Gewohnheit, eine gute Erziehung. Aber ich glaube, es gibt noch einen Riesenunterschied, ob das Danken, ich sage mal, aus Gewohnheit kommt oder ob das Danken von Herzen kommt. Ich weiß nicht, oder ich bin überzeugt, dass wir solche Situationen kennen. Und ich möchte uns, weil wir hier zusammengekommen sind als Christi-Nachfolger, als Christen, diese Frage einfach weitergeben. Müssen wir als Kinder Gottes eben diesen Unterschied, auch in der Welt, an den Platz, wo Gott uns hingestellt hat, müssen wir diesen Unterschied eben auch bilden? Und ich möchte es vielleicht bei dem ersten Beispiel so belassen. Wie schaut es mit einem Tischgebet aus? Das Tischgebet zu Hause, das ist für uns wiederum ja eine gewisse Tradition, wo wir eben vor Beginn des Essens beten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal gebetet und angefangen zu essen und mich gefragt, muss ich nicht beten? Ich weiß nicht, ob es euch so gegangen ist. Man ist so irgendwie in Gedanken, irgendwie dabei, man denkt über das eine, das andere und es ist eine Gewohnheit. Wir kommen zum Tisch, wir beten, vielleicht für sich, fangen dann zu essen und reflektieren dann, Mensch, habe ich überhaupt gebetet? Das ist genau der Punkt, dass wir eine Gewohnheit haben, aber dass es nicht von Herzen kommt. Wie schaut es eigentlich an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, im Beruf, in der Ausbildung, in der Schule? Trauen wir uns, wenn wir das Essen zu uns nehmen, tatsächlich das Tischgebet zu sprechen? Ich denke, da macht es sich so an einem praktischen Beispiel gut sichtbar, dass die Christen, dass wir als Kinder Gottes einfach diesen Unterschied doch, wie soll ich sagen, darstellen dürfen, wirklich das Licht, was Gott uns noch gegeben hat, weitertragen dürfen. Man beobachtet es immer wieder, dass auch, ich sag mal, Menschen, die sagen, sie sind Christen, Namenschristen sind und auf diese Sachen eben keinen Wert auch legen. Und ich durfte auch das schon beobachten, wo man manchmal mit fremden Menschen, auch irgendwie zusammenkommen zum Essen und ja, man einfach fragen darf, ist es angebracht, dass wir zusammen vor dem Essen beten? Und ich glaube, die meisten sind zuerst so etwas überrascht. Ja, vielleicht hat man das früher gemacht. Als man selber noch klein war, im Elternhaus, ja, da hat man noch zum Tisch gebetet. Aber jetzt, es haben sich vielleicht persönlich die Umstände verändert, die Zeit ist eben weitergegangen und es scheint in der heutigen Zeit nicht mehr tatsächlich angebracht zu sein, das Tischgebet zu sprechen. Und meine Lieben, es ist aber auch hier so, dass wir das Ganze ja von Herzen tun. Und ich glaube und bin völlig überzeugt, wenn Menschen es wirklich von uns hören, wenn wir dann das Tischgebet sprechen und wenn es von Herzen kommt, dass es dann ein Türöffner ist, um tatsächlich ein geistliches Gespräch zu beginnen. Seht, wir bitten morgens, dass Gott uns durch Türen öffnen möchte, dass Gott uns die richtigen Menschen in den Weg heute stellen möchte, dass wir die frohe Botschaft weitergeben können. Und das ist so ein Grund, eine Möglichkeit, wie wir so diese Tür tatsächlich öffnen können. Der zweite Punkt, danken für Heil und Erlösung. Ein Gedanke, der uns sowas von, glaube ich, vertraut auch ist. Wir hören es doch hier und da in den Gottesdiensten. Und doch, meine Lieben, wie soll ich es richtig sagen? Auch da kann es für uns zu einer gewissen Normalität werden. Innerlich irgendwie, ja, wir haben Heilsgewissheit. Aber wisst ihr, diesen Dank Gott gegenüber zu bringen, vor anderen Menschen diesen Dank wirklich Gott gegenüber zu bringen, das scheint auch in der heutigen Zeit eine gewisse, ja, Mangelware zu sein. Der Psalmist sagt in dem 66. Vers, Vers 16, kommt her, hört alle zu, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Da greift der Psalmist die Initiative, dass er sagt, kommt her zu mir und hört alle, die ihr Gott fürchtet. Und ich will jetzt einfach erzählen von Erfahrungen, von dem Heil, das Gott mir geschenkt hat, das Gott alleine durch die Ehre bekommen soll, was Gott an meiner Seele getan hat. Ich möchte uns ein praktisches Beispiel bringen, wo mir persönlich, der Gedanke besonders so groß geworden ist, ob wir, Danke sagen mit unseren Lippen oder ob das Danke von Herzen kommt. Wir sind hier mit einigen Geschwistern gestern auch im Überflutungsgebiet gewesen. Und meine Lieben, das sind wirklich sehr interessante Erfahrungen, die man machen darf. Wisst ihr, allein schon, wenn du zu den Leuten auf den Hof kommst, wie Menschen einen überhaupt wahrnehmen, wie Menschen überhaupt einen begrüßen. Menschen schöpfen in gewisser Weise Hoffnung. Es ist jemand gekommen, der Anteil nimmt an ihrer Not, an ihrem Leid. Ja, und dann geht man nach einer kurzen Begrüßung direkt an die Arbeit. So, man hat dann vielleicht nicht so viel Zeit, auch zu sprechen. Hier und da macht man dann auch eine Pause und kommt dann mit diesen Menschen auch ins Gespräch, dass sie fragen, von wo kommt ihr, wer seid ihr? Und so entwickelt sich ja das Gespräch. Vielmehr wollen wir eigentlich auch hören, wie die Leute es dort vor Ort auch erlebt haben. Und so erzählen die Menschen viel eigentlich von sich selber. Und hier und da kommt dann die Frage an uns, von wo kommt ihr? Und ich durfte eins erleben, dass Menschen eigentlich überwältigt sind, dass sie ja das sehen, dass Menschen auf sich nehmen, weite Strecken. Und wo ich, sage ich mal, hier und da schon Einblick hatte, das sind Menschen wirklich von dem einen Ende von Deutschland und von dem anderen Ende gekommen. Menschen sind vom Ausland gekommen, um dort vor Ort tatsächlich zu helfen. Und wenn Menschen das mitbekommen, dass Menschen, die weder verwandt sind, noch irgendein Bezug dazu haben, weite Strecken auf sich nehmen und sogar bereit sind, tatsächlich ja, mitzuarbeiten, mitzuhelfen, ein offenes Ohr zu haben, dann sind Menschen einfach ja in gewisser Weise tief berührt. Und was ich dann erlebt habe, wenn man sich dann verabschiedet, dass Menschen Danke sagen. Aber dieses Danke, es hört sich ganz anders an, als wenn einer Danke mit den Lippen sagt. Und meine Lieben, wir können das, glaube ich, so allgemein sagen, die Not macht Menschen in gewisser Weise empfindsam. Sie sind zugänglich. Und sie nehmen auf einmal die Dinge, die früher so selbstverständlich waren, sie nehmen sie jetzt ganz anders wahr. Man hat jetzt eben den Unterschied, das, was man hatte, das hat man jetzt eben nicht. Und man ist wirklich für, ich sag mal, jede Kleinigkeit dankbar, wo es zu einer gewissen Normalität auch zurückgeht. Und jetzt möchte ich wieder auf den Gedanken kommen, sind wir dankbar für unser Seelenheil? Und ich tue mich selber reflektieren, wir sind dankbar. Wir sind dankbar in dem Sinne, dass wir, ja, es, wo es angebracht ist, auch mit den Lippen bezeugen. Aber meine Lieben, ich glaube, in dieser Richtung arbeitet eigentlich Gott mit uns Menschen. Dass er diesen Dank von Herzen haben möchte. Und wisst ihr, nicht nur am Tag des Heils, sondern dass wir diese Dankbarkeit wirklich im Herzen bewahren. Und meine Lieben, wenn wir jetzt so einen schwachen Vergleich machen dürften, die Menschen im Überflutungsgebiet, die mit Sicherheit zum Teil schwer getroffen sind. Menschen sind auch zum Teil gestorben. Aber viele Menschen haben nur in gewisser Weise einen Teil ihres Hab und Guts verloren. Und dann vergleichen wir uns alle, die wir in einer großen Seelennot waren. Wisst ihr, und das ist der Gedanke, wo man mit Menschen ins Gespräch kommt und sagt, da ist doch keiner von uns ausgenommen. Die Sünde ist doch zu allen Menschen hindurchgedrungen und jeder braucht doch Hilfe. Und meine Lieben, was wäre, wenn wir uns einander hätten helfen wollen? Wären wir selig geworden? Auf keinen Fall. Es gab kein Mittel. In Offenbarung 5 wird es so klar und deutlich uns beschrieben. Es hat sich keiner gefunden im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, der bereit war, in den Riss zu treten. Und die Frage ist, wer kann mir tatsächlich helfen? Hier kann tatsächlich nur Jesus Christus helfen. Jesus Christus ist tatsächlich in den Riss getreten Und aus Liebe zu uns, ist er doch für uns gestorben. Meine Lieben, und das sind die Gedanken, wo wir, glaube ich, wiederum in den Alltag mitnehmen können. Menschen werden es uns entweder abnehmen, wenn wir erzählen, dass wir Christen sind, oder sie werden es uns nicht abnehmen. Die Frage kommt, kommt die Dankbarkeit Gott gegenüber wirklich von Herzen oder nicht? Und Menschen spüren das, sie spüren das. Und hier ist so dieser Gedanke, dass durch all das Gute, was Gott uns tagtäglich gibt, wir, ja, ich möchte nicht sagen undankbar werden, aber in gewisser Weise es für uns doch eine völlig, völlig normale Situation auch ist. Gestern hatten wir mit einem Ehepaar so ein Gespräch, da sagen die, ja, unsere Jungs, die sind jetzt auch schon erwachsen. Einer ist leider vor 6 Jahren beruflich auch verstorben. Aber die Jungs, die haben es für völlig selbstverständlich eigentlich so angenommen, dass sie ihr Geld in dem Sinne selber verdienen. Geld, wo sie den Führerschein verdient haben, für andere Sachen sich das Geld selber verdient haben. Und sie sind dann zu den Eltern gekommen und haben gesagt, es ist interessant. So, sie beobachten andere Jugendliche, die irgendwie so mit den Dingen umgehen, naja, als ob sie keinen Wert darin sehen. Und sie sagen, für uns war das etwas Besonderes. Man hat das Geld selber verdient. Und darum geht man eben mit den Dingen ganz anders auch um. Und meine Lieben, das ist, und ich möchte das jetzt übertragen auf das Geistliche, wir sagen, das Heil und Erlösung ist frei. Und es ist tatsächlich so. Das Heil und die Erlösung, das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Es ist frei, wir müssen nichts bezahlen. Und darum ist es vielleicht so, dass wir als Menschen es gar nicht so sehr schätzen. Ist es etwas Besonderes? Aber meine Lieben, eins müssen wir sagen, aber einer hat den Preis bezahlt. Und wirklich, das sich immer wieder vor Augen zu führen, das Heil ist frei, das ich im Glauben annehmen darf, aber jemand, und dieser jemand ist Jesus Christus, er hat den Preis bezahlen müssen. Ein Preis, der uns in Philipper 2 doch so deutlich geschildert wird. Die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Als Knecht geworden, der selber doch Gott ist, der Herrscher ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und nicht nur das, dass er sich so tief erniedrigt hat, dass er für uns gestorben ist. Meine Lieben, und das ist der Gedanke, wo wir persönlich als Christen, meine ich, so in der Gefahr stehen. Dass wir all das als völlig selbstverständlich annehmen und denken, ja, irgendwie bin ich doch dankbar, dass ich erlöst bin, aber wenn wir so einige Jahre dann dienen, schlussendlich zu dem Gedanken kommen, das war doch überhaupt nichts Besonderes. Und Menschen lassen sich tatsächlich durch den Wohlstand, durch so viele Sachen wieder binden und gehen wieder in die Welt zurück. Und ich möchte das einerseits als eine gewisse Sorge teilen, aber hier eigentlich den Gedanken, die Brücke schlagen, es hat viel mit dieser Dankbarkeit zu tun, mit dem Erinnern zu tun, was Gott tatsächlich für uns getan hat. Römer 1, Vers 20 wurde uns schon zitiert und ich möchte hier 2 Verse jetzt lesen. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Schaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Hier spricht der Apostel Paulus von der Gottlosigkeit der Nationen. Und dann kommt jetzt dieser 21. Vers, wo er sagt, obwohl sie Gott kannten. Ja, in dem 20. Vers, durch die Natur zeigt sich Gott uns. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt, und jetzt kommt dieser Gedanke, noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Wisst ihr, und das ist doch genau der Punkt, wo man mit Menschen ins Gespräch kommt und sie sagen, warum hat Gott so etwas zugelassen, dass wir hier überflutet wurden? Warum hat Gott zugelassen, dass manche Menschen verstorben sind? Warum haben wir Hab und Gut verloren? Und wir können genau die Frage umdrehen und sagen, wie schaut es eigentlich mit dir persönlich, mit uns Menschen allgemein aus? Gott, der uns geschaffen hat, der uns ja das natürliche Leben gibt, der uns hier all die Grundlagen geschaffen hat auf der Erde, dass wir hier leben können, ja vielmehr, der so besorgt ist um unsere Seele, der wird von den Menschen so behandelt, dass sie ihn nicht kennen, dass sie nichts von ihm wissen wollen und dass sie ganz bewusst ihn ignorieren, wenn Gott tatsächlich zu ihnen spricht. Und dann fragen wir uns natürlich als Menschen, Gott ist ungerecht. Meine Lieben, das ist mein Gedanke und das möchte ich uns irgendwie so ans Herz legen. Gott möchte, dass er alleine den Lob, den Dank bekommt. Psalm 115, Vers 1 heißt es so, Gott allein die Ehre, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade und Wahrheit. Und das Interessante ist, wenn wir so mit Menschen ins Gespräch kommen oder ins Gespräch gehen, dass Menschen dann tatsächlich anfangen nachzudenken und sagen, ja, so habe ich das noch nie gehört. Meine Lieben, und genau das ist unsere Aufgabe in der Welt, wo Gott uns hingesetzt hat, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir all das, was wir haben, nicht als selbstverständlich annehmen, sondern immer wieder tatsächlich Gott die Ehre geben. Und auch das ist wiederum so ein Türöffner. Wenn wir Gott die Ehre vor anderen Menschen geben, dann kommen wir wieder ins Gespräch, dann haben wir wieder diese offene Tür, wo wir mit Menschen über den Glauben auch reden können. Und so können wir sagen, danken, es ist eine bewusste Entscheidung. Und ich bin überzeugt, dass wir hier auch diese Entscheidung nicht nur einmal so in unserem Leben irgendwie treffen, sondern wir müssen ja diese Entscheidung schärfen, möchte ich so sagen. Jeden Tag aufs Neue vor Gott ins Gebet kommen und Gott einfach bitten, dass er uns persönlich diese Wunder der Natur zeigen möchte. Dass Gott uns ein dankbares Herz geben möchte, wenn es uns gut geht, aber auch in den Beiträgen habe ich gehört, ein dankbares Herz, wenn es uns nicht so gut geht. Und wisst ihr, genau da wiederum können wir ansetzen und Menschen ein Zeugnis sein, dass wir nicht eben wie alle anderen dann irgendwie anfangen, pessimistisch über Sachen zu sprechen, sondern dass wir das Gute sehen. Das Gute sehen und schlussendlich eigentlich zu dem Gedanken übergehen, was uns ein Liederdichter ans Herz legt, dass wir anfangen zu zählen, was? Die Gnadengaben. Wisst ihr, und das ist mir wiederum so groß geworden, wir als Menschen, wir neigen tatsächlich zur Vergesslichkeit. All das Gute, was wir von Gott empfangen haben, das kann zur Selbstverständlichkeit werden und irgendwie sich im Sand irgendwie versickern. Die Emotionen, Gefühle, und irgendwann mal wird es völlig normal für uns. Und aber hier anzufangen zu zählen. Zählen bedeutet tatsächlich, ja, anfangen, sich zu erinnern und dann zu sagen, ja, erstens bin ich für das dankbar. Zweitens bin ich für das dankbar. Und so können wir tatsächlich anfangen zu zählen. Und ich weiß nicht, bei welcher Zahl wir landen würden, aber das hilft uns in gewisser Weise, eine gewisse Struktur zu haben, wenn wir anfangen zu zählen. Ich möchte uns noch einen praktischen Gedanken mitgeben. Die meisten von uns haben ein Smartphone, und schon früher war es ja bekannt, dass man kann Tagebücher führen. So, das war ja vielleicht für Menschen, die, ich weiß nicht, Zeit hatten, gewisse Tagebücher zu führen. Aber wisst ihr, ein gewisses Tagebuch zu führen, das hilft uns. Das hilft uns in gewisser Weise, tatsächlich im Nachhinein sich an gewisse Sachen zu erinnern. Und wir sind alle unterschiedlich, aber ich möchte nur eins uns weitergeben. Ich glaube, es war früher viel umständlicher, ein Tagebuch zu führen als heute. Früher hat man sich hinsetzen müssen, tatsächlich das Ganze aufschreiben, mühseliger. Und wenn man sich erinnern wollte, dann muss man viel vielleicht blättern. Ja? Wann war das überhaupt? Bei welchem Ereignis war das? Oder wie auch immer. Es war umständlich gewesen. Und ich möchte einen Gedanken uns teilen an alle, die wir ein Smartphone haben. Es gibt die Möglichkeit, Tagebücher zu führen heute, die wir wirklich sehr einfach bedienen können. Sprich, so eine App, man kann eine Sprachnachricht absetzen. Das geht schneller als Schreiben, oder? Wir können aber auch etwas drauf diktieren und es wird sofort in Text verfasst. Auch das geht schneller wie Schreiben. Und wir haben heutzutage die Möglichkeit, dass wir tatsächlich so diese Einträge in dem Tagebuch mit gewissen Schlagwörtern versehen. Sprich, dass wir dann zum Beispiel anlegen, eine Überschrift, Grund zum Danken. Und wenn wir etwas so draufsprechen in unserem Tagebuch, dann haben wir dieses Stichwort, Grund zum Danken. Wir müssen das bloß anklicken. Und vergeht vielleicht eine Woche, vergeht ein Monat, vergeht ein ganzes Jahr, dann können wir wieder zu dieser Überschrift gehen und sagen, ich möchte mal nachschauen, was hinter diesem Schlagwort Grund zum Danken sich verbirgt. Ganz einfach. Wir können sogar nach bestimmten Wörtern das Ganze durchsuchen, was uns absolut die Bedienung auch erleichtert. Und ich glaube, meine Lieben, wenn wir anfangen, tatsächlich uns Gedanken zu machen, tatsächlich zu zählen, das wird etwas, glaube ich, in unserem Herzen verändern. Dass wir einen ganz anderen Bezug haben zu den Dingen unserer Zeit, zu den absolut gewöhnlichen Dingen unserer Zeit, zu den irdischen Dingen, dass wir all das ja mit dieser Dankbarkeit annehmen dürfen und wissen, ja, es sind Geräte, die wir bedienen dürfen, die uns dienen. Und wir haben es doch so gut. Wir haben das überhaupt früher gemacht. War das Leben nicht viel umständlicher gewesen? Ja, wir haben Grund, Gott zu danken. Und wisst ihr, wenn man wirklich jetzt nochmal auf das Thema im Überflutungsgebiet so eingeht, wie sind Menschen dankbar, dass auf einmal fließendes Wasser gibt, dass wieder Strom da ist, dass man auf einmal wieder die Handys laden kann, dass man überhaupt wieder kommunizieren kann. Das Telefon war abgeschaltet, es gab lange Unterbrechungen bei den Mobilfunknetzen, man konnte kein Benzin kaufen. All die Dinge, die für uns völlig selbstverständlich sind. Und die Frage ist, muss Gott zuerst etwas Schlimmes, eine Not über uns kommen lassen, dass wir dann dankbar werden? Oder dürfen wir diesen Weg Gottes annehmen, dass wir anfangen, tatsächlich zu zählen, die Gnadengaben? Und ich möchte schließen. Wir wollen uns es täglich vergegenwärtigen für die Dinge, die uns umgeben. Und wir wollen sie zählen, aufschreiben. Wir wollen dieses dankbare Herz behalten. Und wir wollen uns an eins erinnern, dass Gott allein die Ehre gebührt. Und ich möchte noch einmal diesen ersten Vers aus Psalm 115 auch zitieren. Gott allein die Ehre, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gibt die Ehre. Wir können auch hier sagen, deinem Namen gibt den Dank, denn wegen deiner Gnade und wegen deiner Wahrheit. Und dann dieser Gedanke, dass wir dieses Danke nicht nur für uns behalten sollen, sondern wirklich, darf ich sagen, verschwenderisch damit umgehen sollen? Verschwenderisch in dem Sinne, dass wir nicht sparsam sein sollen. Mit dem Lob, nicht sparsam, aber auch mit dem Danken sein sollen. Sondern Psalm 118, Vers 49 heißt, darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Großer Unterschied. Es gibt Verse in den Psalmen, ich will preisen deinen Namen in der großen Versammlung. Aber hier ist der Gedanke, darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden. Sprich, da wo Gott uns hingestellt hat, in dem Alltag, da wollen wir danken und Gott die Ehre geben. Gott gebe uns das Gelingen, Gott gebe uns offene Türen. Amen.